Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 15. Januar von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir noch einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch an alle, die per Video im Moment oder später zugeschaltet sind. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, mitten hinein in unser Leben durch seinen Heiligen Geist. Wie schon angekündigt habe ich das Thema heute genannt, biblische Ungerechtigkeitsgeschichten. Erste Folge, nächste Woche gibt es noch eine zweite Folge dazu. Und es geht um Kain und Abel und wir werden uns das 1. Mose 4 anschauen, das vierte Kapitel im 1. Mosebuch. Eine kleine, schnelle Einordnung, was bis dahin passiert ist. Das ist ja ganz am Anfang der Bibel. Die ersten 11 Kapitel im 1. Buch Mose, im Genesis-Buch, handeln von der Schöpfung und der Urgeschichte der Menschheit. Da geht es also noch nicht um das Volk Gottes, um Israel. Das beginnt in Kapitel 12 mit Abraham. Hier geht es noch um alle. Und dann gibt es den ersten Schöpfungsbericht, so im ersten Kapitel bis Anfang des zweiten. Und dann gibt es den, wo es um die 7 Tage geht und wo Gott immer sagt, siehe, es war sehr gut am Ende. Und dann kommt der zweite Schöpfungsbericht mit Adam und Eva, mit allem, was da zusammenhängt, dem Garten Eden. Das dritte Kapitel ist dann der sogenannte Sündenfall mit dem Ende, dass Adam und Eva aus dem Paradies, aus dem Garten Eden vertrieben wurden. Und dann geht's in Kapitel 4 los mit den Kindern von den beiden, nämlich mit Kain und Abel. Und der Rest dieses Kapitels, was wir uns heute nicht mehr anschauen werden, handelt dann noch von der Geschichte der Familie von Kain. Wir steigen aber jetzt ein und ich möchte uns die ersten Verse von diesem Kapitel lesen. 1. Mose, Kapitel 4. Und ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Adam schlief mit seiner Frau Eva, sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Manchmal wird dieser kleine Hinweis schon genommen, um eine Feindschaft zwischen den beiden zu konstruieren. Aber Hirten und Ackerbauern, die haben immer friedlich miteinander gelebt und das konnte man auch nicht so genau unterscheiden, wer jetzt was ist. Zumindest in der damaligen Zeit wurde das gemeinsam gepflegt. Also Hirte und Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar. Die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain, warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nicht Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür, sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Soweit erstmal, es geht nachher noch ein bisschen weiter. Ungerechtigkeitsgeschichten, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, hier mittendrin steckt sie, diese erste Ungerechtigkeit. Gott schaut wohlwollend auf Abel und sein Opfer und nicht wohlwollend auf Kain und sein Opfer. Also mehr gab es vorher nicht zu den beiden. Also wir haben nichts verpasst in den Kapiteln vorher. Mehr wissen wir nicht. Und hier wird einfach unterschieden. Und die Frage drängt sich auf, warum eigentlich? Warum schaut Gott wohlwollend auf Abel? Das heißt, er stimmt ihm zu, er ist auf seiner Seite, er ist für ihn da und bei Kain nicht. Den lehnt er ab. Einfach so? Warum geht's hier? Es gibt unterschiedliche Erklärungsversuche im Laufe der Zeit. In der Bibel selber, also zumindest im Alten Testament, erstmal nichts weiter. Da finden wir nichts weiter von Kain. Da wird jetzt im Folgenden noch ein bisschen erzählt von seiner Familie. Und dann kommt er eigentlich nicht mehr vor im Alten Testament. Einmal wird er irgendwie noch als Vater seines Volkes genannt, aber sonst nichts mehr. Wie erklären wir uns das? Und ich habe gemerkt, als ich das so gelesen habe, erstmal selbstverständlich, wenn man mich so gefragt hätte, hätte ich gesagt, na, Kain war irgendwie ein Böser, Ungläubiger, der war irgendwie schräg drauf, deswegen war Gott gegen den und Abel war der Gute, irgendwie so. Und ich habe mich gefragt, woher weiß ich das eigentlich? Da fiel mir meine Kinderbibel ein. Ich weiß nicht, ob jemand diese Kinderbibel noch kennt. Anne de Vries, ist wohl ein Mann, mit der bin ich groß geworden. Ich habe es jetzt leider nicht zur Hand, also die muss irgendwo bei meiner Mutter lagern, wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich die mal suchen. Aber ich habe Texte daraus jetzt im Internet gefunden und ich kann euch sagen, diese Kinderbibel gehört in den Giftschrank. Die hat also nichts mehr heutzutage zu suchen. Sie wird auch in seriösen christlichen Verlagen nicht mehr aufgelegt. Da wird nur moralisiert in dieser Bibel. Also da gibt es nur Böse und Gute und Sünder noch und nöcher. Und da steht dann, soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte, eindeutig, Kain war ein ungläubiger, böser Typ und das ging gar nicht anders. Ja, es gibt gute Kinderbibeln im Übrigen. Also kann ich sehr empfehlen. Es gibt einige sehr gute, aber die gehört auf keinen Fall dazu. Aber man hat sich natürlich Gedanken darüber gemacht. Wieso? Warum macht Gott das so? Und einige Erklärungsversuche finden wir auch in der Bibel, nicht mehr im Alten Testament, also unserem Alten Testament, sondern im Neuen Testament. Zum Beispiel im Hebräerbrief. Der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefs, sagt einiges dazu, so zu Glaubenshelden, die wir uns als Vorbild nehmen sollen. Und dann schreibt er in Kapitel 11, Vers 4, aufgrund seines Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Aufgrund seines Glaubens hat Gott ihm das Zeugnis ausgestellt, gerecht zu sein. Er hat es bezeugt, indem er Abels Gaben angenommen hat. Also weil man sehen konnte, Gott nimmt die Gaben an von dem einen, deswegen hat der eine geglaubt und der andere nicht. Ist jetzt hier die Schlussfolgerung, die der Schreiber des Hebräerbriefs gegeben hat. Es geht ja also um den Glauben. Abel war gläubig, Kain war nicht gläubig. Einen Erklärungsversuch. Ein anderer, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 12, da werden wir ermahnt, wir sollen nicht wie Kain sein, der vom Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war, das seines Bruders aber gerecht. 1. Johannes 3, Vers 12. Also, die Schlussfolgerung, die hier gezogen wird, Kain war vom Bösen besessen. Geht ja vorher, im Kapitel vorher geht es ja um den Sündenfall, da kommt ja die Schlange vor, die dann mit dem Satan identifiziert wurde und das hat der Kain irgendwie noch mitbekommen. So wird hier argumentiert. Und der Vollständigkeit halber noch die dritte Erwähnung im Judasbrief im Vers 11. Da geht es gegen gottlose Menschen in der Gemeinde, also um die Irrlehrer, die sich in der Gemeinde breit gemacht haben. Und da sagt dann der Schreiber des Judabriefs, wehe ihnen, sie haben den Weg Kains eingeschlagen. Also da steht dieser Weg Kains für etwas. Also er steht als der erste Mörder für von Gott abgefallene Menschen. Das sind drei Erklärungsversuche, die wir im Neuen Testament finden. Wenn du das nochmal, jetzt ging vielleicht ein bisschen schnell, so für dich Revue passieren lässt, dann ist das eins gemeinsam, allen Erklärungsversuchen, sie vertauschen die Reihenfolge von dem, was erzählt wird. Sie sagen, Kain war ein ungläubiger, böser Mörder, das erweist sich ja später, ne, so verhält er sich ja, und deshalb hat Gott ihn vorausschauend abgelehnt, weil er schon wusste, wie schlimm der ist, wie böse der ist. Deswegen hat Gott sein Opfer nicht angenommen. Das ist das Prinzip, was hinter diesen Erklärungsversuchen steht. Als ich das so mir bewusst gemacht habe, hat mich das an einen Film erinnert. Ich weiß nicht, wer den kennt. Minority Report. Habe ich mir jetzt nochmal angesehen. 2002, schon so alt. Man erschrickt immer, wenn man merkt, das habe ich doch gerade gestern erst gesehen. Ein Film von Steven Spielberg, der soll 2050 ungefähr spielen und es gibt eine Polizeieinheit, wo man weiß, gleich wird ein Mord geschehen und dann fahren sie dahin und verhindern den Mord gerade so, also bevor der Mörder zuschlagen kann, aber der Mörder wird trotzdem bestraft für das, was er jetzt eigentlich nicht getan hat, was er aber hätte tun gerade wollen, was gerade verhindert wurde. Und das wirft natürlich erhebliche ethische Fragen auf. Es erinnerte mich an die Ereignisse vorletzte Woche, glaube ich, wo man zwei Iraner verhaftet hat, weil sie einen Anschlag geplant haben. Und danach hatten sie große Mühe, ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge ist, das zu beweisen, dass die tatsächlich einen Anschlag geplant haben. Also es ist immer schwierig, wenn man jemanden für etwas bestrafen soll, was er noch nicht getan hat. Das ist nicht so ganz einfach. Aber das ist das Prinzip, was hier dahinter steckt. Gott straft oder lehnt ab den Kain, weil der ja so einer ist oder weil er sich als so einer erweisen wird. Trägt das eigentlich der Bibeltext, habe ich mich gefragt. Also jetzt vom Alten Testament. Bleiben wir in dem, was wir im 1. Mose 4 hier haben. Also der Kain ist sauer darüber, dass Gott sein Opfer ablehnt, wie auch immer, woran man das merken kann. Das wird uns nicht gesagt, wie er das jetzt gemerkt hat, dass Gott sein Opfer abgelehnt hat. Aber dann lesen wir, oder haben wir gerade gelesen, dass ihn der Zorn packt und er finster zu Boden blickt. Und der Herr fragt ihn darauf und er warnt ihn. Also Gott ist mit ihm noch zu Gange. Er sagt nicht, Kain, du bist einer von den ganz Bösen und deswegen lehne ich dich hier ab, nur dass du es weißt. Sondern er bleibt mit ihm im Gespräch. Er warnt ihn, sagt, verhalte dich so, dass du dich nicht der Sünde hingibst, dass du ihr nicht nachgibst. Also Gott hat Kain eben gerade nicht vorverurteilt, also gesagt, er ist so und deswegen bleibt es auch so und da muss man mit ihm so umgehen, sondern er hat ihn ermahnt, angemessen mit der Versuchung zur Sünde umzugehen. Also Widerstand zu leisten gegen diese Versuchung, gegen das, was da gerade vor seiner Tür lauert, dass er sich seinem Zorn hingibt. Wenn man das jetzt noch weiterführt, diesen Gedanken, dann ist das die große Frage, die ja viele Theologen und Philosophen bewegt. Haben wir überhaupt einen freien Willen als Menschen? Also können wir uns frei entscheiden zum Guten oder zum Bösen? Oder sind wir eigentlich nur Passagiere im Schnellzug des Lebens, dass wir so mitfahren, was wir eigentlich gar nichts dazu können? Wie sehr sind wir geprägt von unserer Umwelt, von unseren Genen, von unserer Psyche und was es sonst noch alles so gibt? Haben wir einen freien Willen? Eine Frage, die ja auch wieder aktuell vor wie vielen Wochen, wo sind wir jetzt, aufgetaucht ist, als es die Krawalle in Berlin und woanders zur Silvesternacht gegeben hat, wo man fragt, ist das eine Folge von verfehlter Integrationspolitik? Und dann fragt man nach den Gründen und trotzdem müssen die, die dort Polizisten und andere angegriffen haben, verantwortlich behandelt werden. Trotzdem müssen sie dann bestraft werden oder zumindest dem Gericht vorgeführt werden. Also haben wir einen freien Willen. Gott macht uns verantwortlich. Das geht durch die ganze Bibel, auch wenn es viele Erklärungsversuche gibt, warum der Mensch so oder so handelt. Aber letztlich macht Gott uns verantwortlich. Und das geht nur, wenn wir uns für das Gute oder das Böse entscheiden können. Wir sind die Lokführer und Lokführerinnen unseres Lebens. Und so auch hier. Gott macht den Kain für sein Verhalten verantwortlich. Auch wenn er Grund dazu hat, weil er das nicht versteht, was Gott da getan hat. Das schauen wir uns gleich nochmal genau an. Also, Gott macht uns verantwortlich, er verantwortet uns für unser Leben, auch wenn wir geprägte Menschen sind, durch Familie, durch Gene, durch Umwelt, durch alles Mögliche, aber trotzdem werden wir aus dieser Verantwortung nicht rausgelassen. Wie geht es weiter? Wir haben gerade schon gelesen, Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Soweit waren wir bisher. Jetzt geht es weiter. Da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete, das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Der Herr entgegnete ihm, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Verflucht sollst du sein. Verbannt vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut getränkt hat. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir künftig keinen Ertrag mehr bringen. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Erstmal, Gott bleibt offensichtlich mit dem Kain weiter im Gespräch. und Kain verhält sich so wie alle älteren Geschwister. Ich bin jetzt kein älteres Geschwister, aber ich weiß doch nicht, was mit meinen Brüdern ist. Geht's mich was an? Also die Ausrede ist auch hier schon sehr früh bezeugt. Also ich habe doch, muss ich auf meinen Bruder Acht geben. Aber was kommt dann? Gott handelt in diesem Fall gerecht, wenn wir das so nehmen, seinen Maßstäben entsprechend. Der Kain bekommt hier eine gerechte Strafe oder erstmal ein gerechtes Urteil im Rahmen dessen, was er getan hat. Er hat seinen Bruder umgebracht und deswegen verflucht sollst du sein. Und das wird konkret, diese Strafe, die Gott da ausspricht, wird konkret darin, dass er als Ackerbauer überhaupt keinen Erfolg mehr haben soll auf seinem Acker. Also es wurde ja schon ein Kapitel vorher, ging es ja schon darum, dass es als Strafe für den Sündenfall, das schon sehr erschwert wurde von Gott, was jetzt an den Adam da gesagt wurde. Aber hier wird es nochmal radikalisiert. Kein Erfolg mehr. Alles sinnlos. Und dazu kommt, du wirst auch keine Heimat mehr haben. Ein heimatloser Flüchtling wirst du sein, umhergetrieben, immer in Angst leben, immer unbedacht leben. Das ist die gerechte Strafe, die Gott ihm jetzt dazukommen lässt. Und jeder Richter würde wahrscheinlich sagen, ja, ne, lebenslänglich, das ist hier angemessen, vorsätzlicher Mord, anders kann man das gar nicht machen. Also Gott erweist sich hier als, ich will das jetzt mal so einfach sagen, als gerecht, als ein gerechtes Urteil. Damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Würden wir sagen, okay, der Mörder wird gerecht bestraft. Ist aber noch nicht zu Ende. Die Geschichte geht weiter. Und dann antwortet der Kain. Der bleibt also im Gespräch mit Gott und erwidert dem Herrn, hier in Vers 13, die Strafe ist zu schwer für mich. Du verjagst mich jetzt zum Ackerland und verbannst mich aus deiner Gegenwart. Als heimatloser Flüchtling muss ich von Ort zu Ort ziehen. Jeder, dem ich begegne, kann mich erschlagen. Zur Zeit von Luther hat man das vogelfrei genannt. Das war Luther eine Zeit lang. Also jeder, der ihn getroffen hat, konnte ihn erschlagen. Offiziell, von oben. Bann nennt sich das dann, damals. Und das ist das, was hier der Kain versteht, was damit wahrscheinlich auch gemeint sein. Er hat also ein unsicheres Leben und er sagt sich, das ist mir zu viel. Also zu viel Strafe hier, das geht mal nicht. Das ist mir zu gerecht oder wie man das ausdrücken soll. Also Kain ist jetzt, man könnte sagen, hier uneinsichtig, weiß ich nicht, oder hat das Gefühl, das ist eine Nummer zu viel. Keine Ahnung, sagt er uns nicht. Auf jeden Fall beschwert er sich bei Gott. Wir haben jetzt nicht den Eindruck, dass er sehr, wie soll man das nennen, demütig jetzt hier kommt und sagt, ja, du hast ja so recht, ich habe ja so viel falsch getan oder vergib mir oder irgendwas. Nö, der sagt, ist irgendwie zu viel, ist so viel. Das kannst du ja mal kurz überlegen, wenn du jetzt an Gottes Stelle wärst, wie würdest du darauf reagieren? Zu sagen, jetzt mach mal einen Punkt hier, ich lass dich leben, das muss dir doch wohl genügen. Oder was würdest du sagen? Also, der Kain, er lebt sich als vogelfrei, sagt, das kann ich nicht tragen, das ist zu viel. Und wie reagiert Gott? Das wird uns ab Vers 15 gesagt, diese beiden Verse will ich uns noch lesen. Der Herr antwortete, das soll nicht geschehen, also dass jeder ihn erschlagen kann. Wer Kain tötet, an dem soll es siebenfach gerecht werden. Der Herr machte ein Zeichen an Kain, niemand, der ihm begegnete, durfte ihn töten. Kain zog fort, weg vom Herrn, ließ sich im Land Not nieder. Das liegt östlich des Garten Eden. Des Gartens Eden. Also was passiert hier? Gott geht darauf ein. Gott macht dieses Zeichen, man spricht also vom Kainszeichen als so eine Art negatives Zeichen, mit dem jemand gebrandmarkt ist. Aber eigentlich ist es ein Schutzzeichen. Man könnte fast schon sagen, na, ein Segen ist es vielleicht nicht, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber wer Kain tötet, an dem soll es siebenfach gerecht werden. Also das ist schon ein starker Schutz, den Gott hier dem Kain gegenüber ausspricht. Was macht Gott da? Er rückt irgendwie von seiner Gerechtigkeit ab. Also er hat vorher ein klares Urteil gesprochen, verflucht und Ackerboden nichts mehr und immer haltloser Flüchtling. Und jetzt plötzlich sagt er, na, soll doch nicht so sein. Dass dieses Urteil, was er über einen Mörder gesprochen hat, wäre sicherlich und war sicherlich gerecht. Aber jetzt rückt er davon ab, weil, ja, warum eigentlich? Weil Gott diesem Kain Barmherzigkeit zukommen lässt, Gnade zukommen lässt. Gott rückt von seiner Gerechtigkeit ab und hier geht es um Barmherzigkeit, um Gnade. Auch das, was er dort dem Kain gesagt hat, wird offensichtlich nicht so. Der Kain zieht weiter und lebt dann in einem anderen Land. Und wenn wir jetzt weiter lesen würden, kommt es vor, dass er dann eine Familie gründet und einer seiner Söhne ist sogar der erste Städtebauer und so weiter. Also das klingt nicht danach, dass er jetzt nur noch durch die Gegend gezogen wäre als heimatloser Flüchtling. Nein, er hat eine andere Familie gegründet. Das ist eine andere Adamslinie sozusagen, die wird nicht weiter verfolgt. Wie ist das mit Gottes Gerechtigkeit? Dieser Frage gehen wir an dieser Stelle nach. Also Ungerechtigkeitsgeschichten macht sich jetzt nicht daran fest, dass wir Menschen ungerecht sind, das wissen wir, sondern die Frage, ist Gott eigentlich gerecht? Dieser Frage sind wir heute Morgen mit dieser Kainsgeschichte nachgegangen. Und die erste Ungerechtigkeit, die wir entdeckt haben, war, dass Gott das Opfer von Abel annimmt, aber das von Kain nicht. Und es wird uns nirgends begründet, warum eigentlich. Also man kann schlussfolgern, der Kain war so ein Übler, so wie das dann später gemacht wurde, aber innerhalb der Geschichte hier wird uns dazu nichts gesagt. Das passiert einfach. Gott nimmt das eine Opfer an, das andere nicht und keiner weiß warum. Wenn wir es nachlesen, ist ja sogar der Kain, der als erster auf die Idee gekommen ist, ein Opfer zu bringen, das allererste Opfer für Gott, was in der Bibel geschildert wird, das macht der Kain. Und der Abel als jüngerer Bruder sagt, oh, was macht denn mein Bruder da? Ah, das mache ich auch mal. Aber der Kain wird nicht angenommen. Das ist ungerecht. Springen wir mal direkt zu uns. Wie geht es dir, wenn du das Gefühl hast, zu kurz zu kommen, ungerecht behandelt zu werden? Von Menschen, das erlebt man öfter, damit kann man vielleicht noch umgehen, auch wenn es schwer genug fällt. Aber wenn ich das Gefühl habe, sogar von Gott ungerecht behandelt zu werden, dann wird's schwierig. Dann wird's richtig schwierig. Wie geht es dir, wenn du das Gefühl hast, dein Glaube wird noch nicht einmal von Gott geachtet? Da setzt du dich ein im Rahmen deiner Möglichkeiten für den Herrn, im Glauben, für die Gemeinde vielleicht oder für andere Zusammenhänge und du hast den Eindruck, außer viel Mühe nichts gewesen, außer Spesen nichts gewesen. Also es lohnt sich eigentlich nicht. Und der es nicht tut oder die es nicht tut, die fährt irgendwie viel besser damit. Das ist nicht so einfach. Und es gibt oft keine Erklärung. Warum es dem einen gelingt, der anderen gelingt es nicht. Warum der eine offensichtlich von Gott gesegnet ist, in dem, was sie oder er tut oder lässt, und der andere nicht, obwohl sie beide sich doch gleich einsetzen. Wie gehen wir damit um? Wenn von Gott her wir das Gefühl haben, er ist ungerecht mit uns. Das ist ja nur deswegen ein Problem, weil wir grundsätzlich an einen gerechten Gott glauben. Also wenn wir ohnehin an einen Gott glauben würden, der nur willkürlich mal dies, mal jenes macht, wo man nie genau weiß, wo man dran ist, der mal zuschlägt und mal nicht, dann hätten wir damit kein Problem. Dann müssten wir irgendwie versuchen, ihn zu beschwichtigen, so in vielen anderen Religionen. Aber da wir damit rechnen, dass Gott gerecht ist und er sich so auch in seinem Wort offenbart hat und er Gesetze gegeben hat, an die man sich halten soll, deswegen sind wir damit so irritiert. Wenn uns etwas passiert, was irgendwie nicht hineinpasst ins Bild. Wie gehen wir damit um? Wir setzen uns ein, vielleicht für den Herrn, für die Gemeinde und merken, andere, die sich viel bequemer machen, fahren viel besser damit. So, ich schaue uns jetzt hier an, wie wir hier heute Morgen zusammensitzen, wie wir uns vorbereitet haben. Ich schaue die an, die vom Wohnzimmer aus zugucken. Das ist manchmal nicht so einfach, das auszuhalten. Also, Gott ist irgendwie, und man kann es nicht erklären. Das ist das, was hier dem Kain passiert dann. Aber, und das ist das Zweite, was wir gesehen haben, trotzdem gelten Gottes Ordnungen. Und er zieht auch uns zur Verantwortung. Also das Argument sozusagen vom Kain hier, du bist ungerecht mit mir, dann kann ich auch ungerecht sein, das zieht nicht. Gott nimmt ihn in die Verantwortung. Er wird ermahnt, gegen die Sünde zu kämpfen und wird dann doch zum Mörder. Und Gott spricht gegen ihn dann die gerechte Strafe aus. Also er muss die Strafe tragen, die zwar jetzt noch nicht per Gesetz, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall, aber von dem, was Gott wollte, was klar war, andere werden nicht umgebracht, also muss er die Strafe tragen. Fragen wir uns da auch einen Schritt weiter. Wie geht es dir damit, wenn du dir bewusst machst, dass du dich mit deinem Tun und Lassen, mit deinem ganzen Leben vor Gott verantworten musst? Also das Argument, ich kann nichts dazu, ich bin so geprägt, ich bin als Kind zu heiß gebadet worden, deswegen bin ich entschuldigt für alles. Also das zieht nicht vor Gott. Offensichtlich sagt er, auch wenn du dich jetzt hier gerade ungerecht behandelt fühlst, trotzdem gilt meine Gerechtigkeit. Trotzdem gilt das, was ich angesagt habe, was von mir her gilt. Auch für dich. Wie gehst du damit um? Wie sagst du da, wie Kain, das ist mir zu groß? Das war ja seine Antwort, das kann ich nicht tragen. Diese Gerechtigkeit kann ich nicht aushalten. Das ist eine Nummer zu viel für mich. Und der hat ja recht damit. Also wenn wir uns das für uns überlegen, ob wir die Gerechtigkeit Gottes aushalten könnten, also das, was von Gott her gerecht wäre, was er uns auch sagt, was er uns auch in seinem Wort auf unterschiedlichsten Art und Weisen deutlich macht, wenn wir das tragen sollten, dann müssten wir auch sagen, oder müssen wir nicht müssten, können wir nur sagen, ich kann das nicht tragen. Das ist einfach zu viel für mich. Auch wenn ich einsehe, dass ich mich nicht rausreden kann, auch wenn ich einsehe, dass ich anders hätte handeln müssen, aber ich kann das trotzdem nicht tragen. Nun kommt die zweite Ungerechtigkeit in dieser Geschichte, dass Gott die Strafe gegen den Mörder Kain nicht durchzieht, sondern er erweist sich als barmherzig und gnädig. Also Gott macht ja hier den Schwenker in der Geschichte. Er sagt ja nicht, das muss jetzt durchgezogen werden, Todesurteil, es, Kopf ab und fertig. Sondern er sagt, okay, ist zu viel, kannst du nicht tragen. Sehe ich ein, deswegen kriegst du sogar was noch mit von mir. Also ich sage nicht nur, mach mal, sieh mal zu, sondern ich gebe dir sogar noch was mit. Ich gebe dir Schutz mit. Dieses Kainszeichen, auch wie immer das ausgesehen haben könnte, gebe ich dir mit, damit du beschützt bist, damit du ein Leben aufbauen kannst. Mit deiner Schuld zwar, aber jetzt baust du dein Leben auf. Und das hat er dann auch gemacht. Gottes Ungerechtigkeit, zweite Nummer. Und dazu möchte ich uns einen Sprung zu uns machen, denn Gott ist tatsächlich in diesem Sinne ungerecht und er hat sich das noch einmal in Jesus Christus noch mal ganz deutlich gemacht, dass seine Barmherzigkeit, seine Gnade geht, nicht über seine Gerechtigkeit, sondern dass er sie anders erfüllt. Und ich habe uns ein Bibelwort ausgesucht, und ich könnte etliche andere, könnte man dazu nehmen, Epheser 1, die Verse 7 bis 8. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst und unsere Sünden sind vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Und dann wird noch erzählt, was da alles dazugehört. Aber das ist genau das, was passiert, was hier in dieser Kains-Geschichte angedeutet wird. Das hat Gott in Jesus Christus für dich und mich getan. Dass dort, wo wir sagen, ich kann deine Gerechtigkeit, ich anerkenne sie, ich weiß, dass du recht hast, mit allem, aber ich kann das nicht tragen. Das ist einfach, das ist unmöglich. Wie soll ich das machen? Und Gott sagt, okay, habe ich verstanden, dafür habe ich meinen Sohn in diese Welt geschickt, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und wurde auferweckt. Und da ist das erledigt. Da ist das Zeichen meiner Gnade, meiner Barmherzigkeit für dich. Und du musst diese Gerechtigkeit musst du nicht mehr tragen, sondern das ist diese Gerechtigkeit, die ich übernommen. Das ist meine Gerechtigkeit geworden. Und Gott hat uns erlöst, steht hier, unsere Sünden, unsere Trennung von Gott, von all dem, was Gerechtigkeit Gottes ist, vergeben. Und dass es seine Gnade ist, die er uns darin zukommen lässt. In seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Ich möchte dich einladen herzlich dazu, das für dich persönlich nachzuvollziehen. Zu sagen, ja, ich nehme Gottes Ungerechtigkeit manchmal wahr in dieser Welt. Es gibt Dinge, mit denen ich nicht klarkomme, wo Sachen passieren, die passen nicht dazu, zu dem, wer Gott eigentlich für mich ist. Dass wir das annehmen und anerkennen können. Es ist einfach so. Das sagt uns diese Kains-Geschichte. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Auch noch nicht mal im Nachhinein. Dass man sagt, ja, jetzt weiß ich warum. Es gibt Dinge, die sind nicht zu erklären. Und dass trotzdem Gottes Gerechtigkeit gilt über unserem Leben. Also das, was Gott möchte, das, was Gott will, seine Ordnung, das hat er nicht nur so mal gesagt, sondern das gilt für unser Leben. Und wenn wir darin erkennen und sagen, ich kann das nicht tragen, das ist viel zu viel für mich, unmöglich, dann ist das Evangelium die gute Nachricht, dass Gott sagt, ja, ist okay, brauchst du nicht, das habe ich in Jesus Christus alles schon längst erledigt. Das ist erledigt, das ist meine Gerechtigkeit, die dir gilt. Und du kannst das annehmen, du kannst darauf antworten, in Liebe, in Zuwendung und dann leben. Als jemand, der erlöst ist, dessen Sünden vergeben sind, der in dieser Gnade Gottes leben kann. Und dazu möchte ich dich einladen, das zu tun, dich Jesus anzuvertrauen, zu sagen, danke, dass du meine Gerechtigkeit bist, dass ich nicht selber die Gerechtigkeit Gottes tragen muss, denn das kann ich nicht, das geht gar nicht. Gott segne uns darin. Amen.